Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du willst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man es nicht weiß, aus dem Zusammenhang oder vom letzten Jahr oder so, dann ist es aus dem Text schwer rauszuhören, worum es geht. Es handelt sich um das Dankgebet und Gotteslob aus Anlass der Geburt eines kleinen Kindes. Zacharias hat lange gewartet auf die Geburt seines Sohnes. Und Gott hat seine Hoffnungen und Wünsche erfüllt und die seiner Frau, als eigentlich gar nicht mehr damit zu rechnen war. Und nun ist Johannes geboren. Zacharias hat auf die Ankündigung der Geburt des Johannes, Gott hat sie vorher wissen lassen, mit der angemessenen Skepsis reagiert, so müssen wir es menschlich sagen. Und dieser Zweifel hat ihn während der Schwangerschaft seiner Frau den Mund verschlossen. Nun ist das Kind geboren, nun redet Zacharias, wird vom Heiligen Geist erfüllt und sagt als Priester und Prophet in Israel: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Wunderbar. Wenn man imstande ist, das, was der Familie geschieht, so unmittelbar aus der Hand Gottes zu nehmen und so deutlich zu beantworten im Dank und Gotteslob. Oder je nachdem, auch in der Klage vor Gott. Es geschehen einem ja unterschiedliche Dinge. Aber Zacharias macht deutlich, dass er ganz eindeutig lebt in der Beziehung zum himmlischen Vater. In der Beziehung zum Herrn, dem Gott Israels. Denn, Grund für Lob und Dank, denn Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Gottes Besuch bei seinem Volk ist geschehen. Nicht in der Person des Johannes, der da als Säugling bei seiner Mutter lebt, den Zacharias bei der Geburt auf den Arm genommen hat und dem er den Namen Johannes gegeben hat, sondern der Besuch bei seinem Volk, das geschieht in der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Und wenn man den biblischen Zeitvorstellungen folgt, die uns zwar nicht überliefern, an welchem Tag denn Weihnachten ist, die aber deutlich zu erkennen geben, dass Johannes ein halbes Jahr älter ist als Jesus, das können wir aus dem Lukas-Evangelium zweifellos entnehmen. Wenn das so ist, dann wundert einen doch die Vergangenheitsform ein halbes Jahr vor der Geburt Jesu. Warum kündigt Zacharias das nicht an, wie man das ordentlicherweise tut? Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat vor, sein Volk zu besuchen und wird uns erlösen, in Klammern hoffentlich. Er sagt es in der Vergangenheit, weil das ein Perfekt aus dem Hebräischen ist. Er hat ja nicht Griechisch gesprochen, in der Sprache, in der uns das Neue Testament überliefert ist. Und den Hebräern geht es in ihrer Sprache nicht so sehr um die Reihenfolge, was war erst, was kam dann, und wie viel Zeit liegt dazwischen und wie sind womöglich noch die Kausalzusammenhänge zwischen beiden Vorgängen. Das ist das westliche Modell, Geschichte zu beschreiben und philosophisch Dinge zu deuten. Sondern im Hebräischen gibt es zwei Sachen, die auf den Anfänger dieser Sprache wirken, wie Zeiten. Die heißen auch so, wie Zeiten in der lateinischen Grammatik sind, es aber nicht. Und das ist einmal das Perfekt, und das verstehen wir recht, wenn wir hören, was so gesagt ist, das ist perfekt. Das ist so. Das ist Wirklichkeit. Und das kann vor allem gebraucht werden von dem, was Gott sagt und ankündigt. Denn wenn Gott dem Menschen etwas verspricht, dann ist das ganz gewiss, dass das Wirklichkeit wird. Wenn wir Menschen uns gegenseitig was versprechen, da muss man abwarten. Da kann was dazwischen kommen. Da kann es anfangen zu schneien oder man kann merken, dass man an dem Termin doch Dringenderes zu tun hat oder man kann überlastet sein und deswegen absagen müssen oder es kann ein neuer Auftrag im Geschäft dazukommen oder ich kann sterben. Der Tod, der eigene Tod, ist die letzte bindende und zwingende Entschuldigung, Verabredungen in dieser Welt nicht einzuhalten. Da ist man frei von allem, was vorher festgelegt war. Und deswegen redet im Hebräischen der Mensch von sich und seinen Absichten vernünftigerweise im Imperfekt. Das ist das Gegenteil von perfekt. Das ist das, was noch nicht zustande gekommen ist, wo man abwarten muss, wird das. Was in Johannes sich ankündigt, was in Jesus Christus zu uns kommt und sich verwirklicht, das hat Gott vorher gewollt und vorher gesagt. Und deshalb ist das zur Zeit des Zacharias praktisch schon erlebbare Kirchengeschichte. Er hat besucht und erlöst sein Volk. Gott ist bei seinem Volk. Wie nennt man im Griechischen den, der die Gesuche macht? Bischof. Wir haben das übernommen als hohen kirchlichen Titel. Bischof ist aber eigentlich ursprünglich im Griechischen Verein der Kassenrat. Also man kann daraus vorsichtig entnehmen, dass es damals manchmal schon in einigen Vereinen Schwierigkeiten gab, den Kassenstand ausgeglichen zu halten. Und dann musste der Bischof, der fürs Geld zuständig war, zu den Vereinsmitgliedern hin. Und musste freundlich mit ihnen reden und musste ihnen die dezent gewölbte, zum Leben bereite Hand zuwenden. Und bei solchen Besuchen, das war die Hoffnung, geht man nicht mit leeren Händen wieder nach Hause. Wir machen das etwas eleganter heute oder vielleicht auch gerade nicht eleganter. Im Gemeindebrief für diesen Monat liegt ein Zahlschein bei zur gesegneten Verwendung. Also man kann den zusammenfalten, ganz klein und unter das Tischbein schieben, wo der Tisch wackelt. Könnte ich mir als segensreiche Verwendung vorstellen. Man kann aber auch was anderes damit machen. Also Gott ist der, der zu Besuch bei uns Menschen ist. Und es ist ganz gut, dass wir für hohe kirchliche Ämter diesen Titel des Bischofs übernommen haben. Denn das macht dem Amtsträger deutlich, was er eigentlich tun sollte. Wenn der immer in seinem Büro sitzt, dann stimmt irgendwas nicht. Schon beim Gemeindebischof und erst recht nicht beim Bischof der Kirche. Gott kommt zu Besuch. Und Gott kommt als ein solcher Besuch, der uns seine Erlösung, sein Heil zuwendet. Wenn man einfach so einen Besuch macht, da bringt man ja manchmal eine Kleinigkeit mit. Gott bringt uns zu Weihnachten mehr als nur eine Kleinigkeit. Er bringt uns volles Anrecht auf die ewige himmlische Herrlichkeit. Er bringt uns vollständige Vergebung unserer Sünde und Schuld. Er bringt uns Erlösung. Das heißt, er tritt ein für unsere Schuld, er bezahlt für uns. Und davor dieses wunderbare Wort in der Vergangenheit. Das ist geschehen. Das ist so. Und das gilt, weil Gott es getan und gesagt hat. Und dann sagt Zacharias noch weiter, Gott hat uns aufgerichtet, und da steht in der ursprünglichen Luther-Übersetzung ein Horn des Heiles. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass das, weil wir es nicht mehr verstehen können, eingeebnet ist, dass da heute steht, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Das stimmt nur zur Hälfte für die Übersetzung. Horn ist das aufgerichtete, sichtbare Zeichen. Gott macht sein Heil anschaulich. Das steckt da drin. Am Altar sind Hörner angebracht im Gottesdienst des alten Israel. Für uns gibt es sichtbare Zeichen, unter denen wir uns das Heil Gottes vergegenwärtigen können. Es gibt Merkmale und Erkennungszeichen, an denen man sieht, was los ist, mit uns und für uns. Wenn man in der IKEA-Kantine, das heißt glaube ich anders, aber ihr wisst, was ich meine, wenn man da sich zum Mittagessen niedersetzt und sieht am Tisch gegenüber jemanden die Augen mit beiden Händen verdecken, das könnte ja die Wehklage darüber sein, dass diese Hackfleischbällchen schon wieder nur lauwarm sind. Wenn der allerdings anschließend folgendes Zeichen macht, dann wissen wir, was er da getan hat. Und dann wissen wir, dass er zur selben geistlichen Familie gehört wie auch wir, nämlich zur Christenheit. Das Zeichen des Kreuzes als Hinweis auf unsere Erlösung. Für Schwächen während der Predigt habe ich hier eins liegen, damit nicht vergessen wird. Unter diesem Zeichen vergewissern wir uns unseres Heils. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir leben, frei von Sünde und Schuld, weil er es uns abgenommen hat, weil er uns erlöst. Wenn ich in eine Kirche komme zum Gottesdienst und sehe da so einen oder einen ähnlichen Aufbau auf dem Altar, man kann ja nicht ahnen, was da drunter ist, oder? Das weiß natürlich jeder. Und das weiß jeder, auch wenn da eine Weinkanne daneben steht, sichtbar, dann bin ich in einer evangelischen oder evangelisch-lutherischen Kirche. Dann kriegt nicht nur jeder eine Hostie in den Mund gelegt, sondern wir feiern das Abendmahl so, wie der Herr Christus das gestiftet und eingesetzt hat. Unter Brot und Wein, sein Leib und sein Blut. In der Taufe ist das sichtbare und erfahrbare Zeichen, dass der Täufling mit Wasser begossen wird. Als Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Und so hat Gott seine Art, uns anschaulich zu machen, wie er für uns da ist, uns ein Horn des Heils aufzurichten. Wenn man das nun im klassisch-griechischen Wörterbuch nachguckt, was da steht, Keras, dann findet man als Angabe auch Flügel. Und damit ist gemeint der bewegliche Teil der Schlachtordnung, der Teil des Heeres, das beim Kampf angreift und den Feind besiegt. Und damit macht uns das aufmerksam in der Wortwahl, dass unsere Erlösung ein Geschehen des Kampfes ist. Die Mächte dieser Welt, der Teufel, geben uns nicht widerstandslos aus. Und das erlebt man oft im christlichen Leben als Anfechtung, als Not, als Schwierigkeiten. Man könnte ja manchmal sagen, Frömmigkeit scheint überhaupt nichts zu nützen. Der gute Christenmensch geht jeden Sonntag in die Kirche, sein Nachbar nie. Wessen Auto verunglückt? Eben. Manchmal hat man den Eindruck, Es geht uns im Leben schlechter als denen, die ihr Leben völlig frei von Gott und Religiosität fröhlich gestalten. Zeichen, dass wir Teil des Kampfgeschehens sind. Auch Anfechtungen, Glaubensschwierigkeiten und Zweifel können uns darauf hinweisen. Aber der, der für uns kämpft, ist der Herr Christus selber, ist unser himmlischer Vater, ist Gott. Und deshalb dürfen wir gewiss sein, dass er imstande ist, uns zu retten vor unseren Feinden und es auch tut. Und dann ist noch die Rede davon, dass er Barmherzigkeit erzeigt. Gott hat Mitleid mit uns und verfährt dementsprechend mit uns. Gott kommt zu uns und besucht uns als freundlicher Bischof und Hirte unserer Seele. Kurz gesagt, Gott wird Mensch, ihr Mensch zu Guten. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Weihnachten, davon ist die Rede. Jetzt könnte fast der Eindruck entstanden sein, der Zacharias hätte sein eigenes Kind, das er gerade auf dem Arm hat, sein Johannes völlig vergessen. Er redet ja nur von dem, was Gott durch Jesus Christus tut. Aber nun wendet er sich dem Kleinen zu. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Du wirst dem Herrn vorangehen. Du wirst seinen Weg bereiten. Wenn man Priester ist und einen Sohn kriegt, dann ist das für den Vater Anlass höchster Hoffnung und Erwartung. Dann freut man sich, der priesterliche Dienst wird in der nächsten Generation fortgesetzt werden. Ich habe meinem Sohn neulich ausdrücklich erlaubt, wenn er will, darf er auch Ingenieur werden später. Aber damals war das so, dass der Sohn des Zacharias selbstverständlich in den gleichen Dienst eintreten würde. Jedenfalls war das die Erwartung der ganzen Umwelt, aller Mitmenschen. Und Zacharias sagt in der Weisheit des Heiligen Geistes, so wird es nicht, sondern dieses neugeborene Kind, das darf endlich einen echten Fortschritt auf unseren Weg bringen. Die Priester hatten unter anderem die Aufgabe, Opfer darzubringen für die Sünde der Israeliten. Und das muss unglaublich frustrierend gewesen sein, wenn man sieht, welcher Israelit dafür welche Sünde Opfertiere bringt. Denn das wiederholte sich dauernd. Das wiederholte sich genauso wie bei uns. Wir dummerweise immer in dieselben Fallen geraten, immer in dieselbe Lieblingssünde wiederverfallen und den Kram so schwer loswerden. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich damals Priester in Israel gewesen wäre, so nach dem 5. Widder wegen der gleichen Angelegenheit, also im Wiederholungsfall, mal ein germanisches Donnerwetter loszulassen. Ob das denn nicht möglich ist, dass es da auch mal irgendeine Besserung gibt. Wie viele Tiere denn noch geopfert werden sollen, damit endlich Ruhe ist, damit man endlich geistlich versöhnt ist und bleibt mit dem himmlischen Vater. Johannes wird den Weg vorbereiten, auf dem die Versöhnung geschieht, ein für alle Mal. Johannes wird der sein, durch den nicht einfach das Geschehen der Opfergottesdienst in die nächste Generation geht. Johannes wird der sein, durch den die ärztliche Barmherzigkeit unseres Gottes Gestalt gewinnt in Jesus Christus. Johannes wird sein, der das letzte, entscheidende, bleibende, ewige Opfer vorbereitet. Gott selber leidet und stirbt am Kreuz. Und seitdem sind wir versöhnt im Glauben an Jesus Christus. Im Dunkel unserer Welt erkennt der Glaube den Aufgang der Sonne. Im Dunkel unserer Welt sehen wir voraus, dass es hell wird. Wir erkennen den Aufgang der Sonne Jesu Christi in der Gegenwart Gottes. Gott erscheint denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Gott erscheint uns und erleuchtet unser Leben, führt uns auf den richtigen Weg und lenkt und behält unsere Füße auf den Weg des Friedens. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und unseren Heiland. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.